Wir sind ja dran an dem Studium des Hesekiel-Tempelplanes für die Endzeit. Wir sind letztes Mal in Kapitel 40 fast fertig geworden. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 40 ab Vers 48. Peter, könntest du mal ein Stück weit lesen, bis und mit Kapitel 41.
Und er brachte mich zur Halle des Hauses und er maß den Pfeiler der Halle, 5 Ellen auf dieser und 5 Ellen auf jener Seite. Und die Breite des Tores, 3 Ellen auf dieser und 3 Ellen auf jener Seite. Die Länge der Halle war 20 Ellen und die Breite 11 Ellen, und zwar an den Stufen, auf welchen man zu ihr hinaufstieg. Und Säulen waren an den Pfeilern, eine auf dieser und eine auf jener Seite.
Jawohl. Wenn du schnell warten, unterbrechen kannst, wir haben jetzt hier auf dem Blatt einen Plan der inneren Vorhöfe des Hesekiel-Tempels. Wir haben letztes Mal bereits gefunden, diese äußere Mauer rundherum, die bildet das 500 Ellen Quadrat. Kapitel 40, Vers 5. Nun, hier auf dem Plan ist eingezeichnet, wie Hesekiel in der Vision den Tempel besucht. Also es beginnt der Anfang. Hesekiel ging durch das Osttor auf dem Blatt rechts hinein. Das ist 1. Kapitel 40, 6 bis 16. Als nächstes kam er auf Steinpflaster, das vor den Zellen, die rund um den zweiten Vorhof herum sind, zu finden ist. Steinpflaster mit 30 Zellen, Kapitel 40, 17 bis 18. Dann besuchte er das äußere Nordtor, 3, das wäre Hesekiel 40, 20 bis 23. Und weiter geht er zum äußeren Südtor, 40, 24 bis 27. Danach durch das Südtor des inneren Vorhofes, 40, 28 bis 31, und dann das Osttor des inneren Vorhofes, 40, 32 bis 34. Das Nordtor des inneren Vorhofes, 40, 35 bis 37. Dann haben wir noch diese Dienstzellen in dem inneren Vorhof gefunden, Verse 40 bis 46. Und nun kommen wir hier mit Zahl 10 zum Tempelhaus, 40, 48 bis 21, 46. Und das Erste, was nun beschrieben war, das war die Halle. Das ist also die Vorhalle. Das eigentliche Tempelhaus, hier mit 10 bezeichnet, besteht aus Vorhalle, Heiligem und dahinter quadratisch das Allerheiligste. Das Ganze ist dann umgeben von 30 Zellen auf 3 Stockwerken. Also, was wir jetzt gehört haben, das war diese Vorhalle des eigentlichen Tempelhauses mit den 2 Säulen, die auch auf dem Plan eingezeichnet sind. Jetzt gehen wir ins Heilige hinein. Das wird hier genannt der Tempel.
Und er brachte mich in den Tempel und er maß die Pfeiler. 6 Ellen Breite auf dieser und 6 Ellen Breite auf jener Seite, die Breite des Zeltes. Und die Breite der Tür war 10 Ellen und die Türschultern 5 Ellen auf dieser und 5 Ellen auf jener Seite. Und er maß seine Länge 40 Ellen und die Breite 20 Ellen. Und er ging nach innen und er maß die Türpfeiler 2 Ellen und die Tür 6 Ellen Höhe und die Breite der Tür 7 Ellen. Und er maß seine Länge 20 Ellen. Die Breite 20 Ellen gegen den Tempel hin. Und er sprach zu mir, dies ist das Allerheiligste.
Ja, also jetzt sind wir im hintersten Raum angelangt. Den übrigens Hesekiel nicht betritt, ja. Aber der Engel, der Fremdenführer, geht da ins Allerheiligste hinein und gibt diese Maße an. Weiter, jetzt kommt die Wanddicke.
Und er maß die Wand des Hauses 6 Ellen. Die Breite der Seitenzimmer 4 Ellen rings um das Haus herum. Und die Seitenzimmer waren Zimmer über Zimmer 3 und zwar 30 Mal. Und sie gingen in die Wand, welche das Haus rings herum für die Seitenzimmer hatte, damit sie festgehalten würden. Doch wurden sie nicht in der Wand des Hauses festgehalten. Und die Erweiterung und Umgebung nahm von oben hin mehr und mehr zu, hinsichtlich der Seitenzimmer. Denn die Umgebung des Hauses vergrößerte sich nach oben hin mehr und mehr rings um das Haus, wodurch Breite am Haus nach oben hin entstand. Und so stieg das untere Stockwerk zum oberen auf nach Verhältnis des mittleren. Und ich sah am Hause eine Erhöhung ringsherum. Die Seitenzimmer hatten nämlich eine Grundlage von einer vollen Route, 6 Ellen, nach der Verbindung hin. Die Breite der Wand, welche die Seitenzimmer nach außen hatten, waren 5 Ellen. Und auch was freigelassen war am Seitenzimmergebäude des Hauses. Und zwischen den Zellen war eine Breite von 20 Ellen rings um das Haus, ringsherum. Und die Tür der Seitenzimmer ging nach dem freigelassenen Raume, eine Tür gegen Norden und eine Tür gegen Süden. Und die Breite des freigelassenen Raumes war 5 Ellen ringsherum. Und das Bauwerk an der Vorderseite des abgesonderten Platzes an der gegen Westen gerichteten Seite war 70 Ellen breit. Und die Mauer des Bauwerks 5 Ellen breit ringsherum und seine Länge 90 Ellen.
Also jetzt muss ich erklären, wovon die Rede ist. Nun kommt dieses Gebäude westlich vom eigentlichen Tempelhaus, das hier mit 11 bezeichnet ist. Das Gebäude auf dem abgesonderten Platz. Auf dem Platz, also rechts vom eigentlichen Tempelhaus. Sieht das jeder? Links vom eigentlichen Tempelhaus, ja? Das ist dieses geheimnisvolle Gebäude auf dem abgesonderten Platz. Ja, weiter? Wir haben letztes Mal also gesehen, der Tempel ist umgeben von einer Mauer. Das wird als erstes beschrieben in Kapitel 40, Vers 5. Das zeigt an, da wo Gott wohnt, da herrscht Heiligkeit. Und die Mauer ist in dem Sinn eine Trennung gegenüber allem dem, was unheilig, was sündig ist. Das symbolisiert eigentlich die Trennung, die zwischen Gott und uns Menschen besteht. Wie es in Jesaja 59, Vers 1 und 2 heißt, es ist nicht so, dass die Hand des Herrn zu kurz wäre, um zu retten, aber eure Sünden haben eine Scheidung gemacht zwischen euch und Gott. Das ist diese Trennung. Aber wir sehen auch, der Plan ist gekennzeichnet durch gewaltige Torgebäude. Beim äußeren Quadrat 3 große Torgebäude, dann für den inneren Vorhof wieder 3 mit Türmen. Das zeigt, Gott ist ein einladender Gott. Das erinnert uns an das Wort des Erlösers in Matthäus 11. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Gott ist ein einladender Gott. Wir haben aber letztes Mal gesehen, dass diese Torgebäude Wächterzellen aufwiesen, inwendig. 3 und 3, die sind auch hier auf dem Plan sichtbar. Es soll nach diesem Plan eine Kontrolle geben für die, die ein- und austreten. Und so ist es auch, die Gemeinde Gottes wird ja als Tempel bezeichnet, in 1. Korinther 3, Vers 16. Aber wer am Gottesdienst aktiv teilnehmen will, in der christlichen Gemeinde, muss ein Zeugnis darüber haben, dass er wiedergeboren ist und nicht an Irrlehren festhält. Und diese 3 Zellen repräsentieren das neutestamentliche Prinzip von 2. Korinther 13, 2 oder 3 Zeugen. Jede Sache soll von 2 oder 3 Zeugen bezeugt werden. Dann haben wir letztes Mal auch festgestellt, wenn man die Diagonale zieht durch dieses Tempelschema, so schneiden sich diese Linien im Altar. Also Gottes Plan für den Tempel und damit auch für die Gemeinde, die neutestamentlich der Tempel ist, sieht so aus, dass Jesus Christus und sein Opfer absolut zentral stehen muss. Wir haben letztes Mal auch gesehen, der Tempel hier kann symbolisch nicht nur übertragen werden auf die Ortsgemeinde oder auf die Gemeinde schlechthin, sondern auch auf den einzelnen Erlösten. Denn nach 1. Korinther 6, Vers 18 ist der Körper jedes Erlösten ein Tempel des Heiligen Geistes. Und da stellt sich eben die Frage, ob unser Leben auch so nach Gottes Plan ausgerichtet ist, sodass Christus und sein Opfer in unserem Leben absolut zentral steht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir eben verschobene Proportionen, die nicht Gottes Plan entsprechen. Wir haben auch noch gesehen, dass diese Torgebäude jeweils zwei gewaltige Türme aufwiesen. Das ist natürlich jetzt hier auf dem Grundriss nicht zu sehen, aber ich habe das letztes Mal anhand eines 3D-Modells gezeigt. Das erinnert an Sprüche 18, Vers 10. Der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit. Jetzt heute gehen wir also einen Schritt weiter und kommen zunächst mal zum eigentlichen Tempelhaus. Es ist so, im Neuen Testament gibt es zwei verschiedene Wörter für Tempel. Das eine Wort bezeichnet den Tempel mit allem drum und dran. Das ist das Wort Hieron. Und dann gibt es das Wort Naos, das bezeichnet speziell das eigentliche Tempelhaus. Ich kann einfach ein Beispiel geben für den Gebrauch jedes Wortes. Schlagen wir mal auf, 1. Korinther 3, Vers 16. Liest uns das jemand vor?
Wisst ihr denn nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt?
Ja, vielleicht noch Vers 17 dazu.
Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Und wenn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr.
Ja, hier jedes Mal, wenn das Wort Tempel vorkommt, haben wir den Begriff Naos. Also das eigentliche Tempelhaus ist hier speziell im Visier. Ebenso in Kapitel 6, Vers 18, 6, Vers 19, lesen Sie das auch noch dazu.
Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch, selber gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib.
Also auch hier ist das Wort Naos, das eigentliche Tempelhaus, zu dem wir jetzt hier kommen. Nun ein Beispiel für den Begriff Hieron, Markus 13. Verse 1 und 2. Liest jemand?
Und als er aus dem Tempel heraustrat, sagte einer seiner Jünger zu ihm: Lehrer, siehe, welche Steine und welche Gebäude. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Siehst du diese großen Gebäude? Es wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird.
Und dann vielleicht doch noch Vers 3.
Und als er auf dem Ölberge saß, dem Tempel gegenüber, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas besonders.
Ja, also hier ist das Wort Tempel in Vers 1, Hieron. Und als er aus dem Tempel heraustrat, nicht aus dem Tempelhaus, da war er ja gar nicht drin, denn da gingen nur Priester hinein, sondern aus dem Tempelbezirk. So könnte man das Wort Hieron deutsch wiedergeben. Tempelbezirk im Gegensatz zu Tempelhaus oder eigentliches Tempelhaus. Und ebenso Vers 3, und als er auf dem Ölberg saß, dem Tempel gegenüber, das ist dem Tempelbezirk gegenüber. Unten auf dem Blatt, das ausgeteilt worden ist, haben wir eine Sicht des Tempelplatzes heute, von Osten her gesehen, also von der Blickrichtung des Ölberges hier, allerdings aus dem Flugzeug. Da ist ein bisschen höher, als wie man es sieht vom Ölberg aus. Der ganze ummauerte Bezirk hier war der Tempelbezirk der Hieron zur Zeit des Herrn Jesus. Sieht man das? Im Süden sieht man die El-Aqsa-Moschee, im Zentrum den Felsendom mit der goldenen Kuppel. Und dann geht der Tempelbezirk aber noch weiter, bis dann wieder nach vielen Bäumen wieder eine Mauer kommt. Ja? Das ist die Nordmauer. Und das war der gesamte Tempelbezirk, den der Herr mit den Jüngern da vom Ölberg aus gesehen hat. Und als er auf dem Ölberg saß, dem Tempelbezirk gegenüber. Und da sieht man nun auch in Markus 13, dass all die vielen Zusatzgebäude zu dem eigentlichen Tempelhaus hinzu, die machen eben den Tempelbezirk aus. Darum in Vers 2, Vers 1 am Schluss, Lehrer, siehe welche Steine und welche Gebäude oder Bauwerke. Das sind all die Zusatzbauten, die wir eben auch hier im Hesekiel-Tempel zuhauf finden. Also das zum Begriff Tempelhaus, Tempelbezirk.
Ich hätte dazu eine Frage.
Ja.
Im 1. Korinther 3, 17 heißt es, wer diesen Tempel verdirbt. Wie ist das zu verstehen, verderben? Kann man der Tempel, dieser geistliche Tempel, verdorben?
Ja, also das Wort hier im Griechischen bedeutet verderben, zerstören, vernichten. Und das ist tatsächlich möglich, dass örtliche Gemeinden zerstört werden können. Und man hat es ja immer wieder erlebt, durch die ganze Kirchengeschichte hindurch, wie Gemeinden auch vollends verschwunden sind. Und denken wir in kirchengeschichtlichen Perspektiven, im ersten Jahrhundert war ja besonders die Türkei ein ganz fruchtbares Gebiet, wo so viele Gemeinden entstanden sind. Insonderheit gerade in der Provinz Asia, das ist in der Westtürkei bei Ephesus, eine Provinz so groß wie die Schweiz. Da waren die Gemeinden Ephesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Laodicea, dann aber auch Kolossä, Kolosserbrief, und Hierapolis, die Gemeinde, die auch erwähnt wird im Kolosserbrief, da hätten wir schon 9 Gemeinden, ja, in diesem Gebiet. Da blühte das Christentum, aber durch die islamische Invasion ist das Christentum weitgehend ausgelöscht worden. Also das sind effektiv solche örtlichen Gemeinden, die Gottes Tempel sind, zerstört worden. Aber Gott kündigt dir an, wer den Tempel Gottes verdirbt oder zerstört, den wird Gott zerstören. Oder verderben. Und das kann natürlich auch geschehen durch Irrlehre. Kann eine Gemeinde, die blühend war und auf einem gesunden Fundament stand, wenn Irrlehre hineinkommt, kann die Gemeinde so zerstört werden, dass sie kein Zeugnis für Gott mehr ist. Und damit ist sie auch zerstört. Aber die, welche solches tun, müssen mit Gottes Gericht rechnen. Sei es zeitlich, hier auf Erden, oder ein ewiges Gericht. Das wird hier nicht differenziert. Aber es ist ein sehr ernster Gedanke. Und im Prinzip kann man das natürlich auch jetzt auf den einzelnen Gläubigen übertragen. Wenn ein Gläubiger umgebracht wird, jetzt sind wir ja gerade konfrontiert worden, die vergangenen Tage, mit diesem Drama auf den Philippinen, dass dieser amerikanische Missionar Martin erschossen worden ist. Und seine Frau Gracia ist freigekommen. Die haben übrigens 3 Kinder im Alter von etwa 7, 9, 12 Jahren. Kleine Kinder. sein Drama. Aber was diese Al-Qaida-Leute da getan haben, das, da trifft dieser Vers auch zu. Wenn jemand Gottes Tempel verdirbt, den wird Gott verderben. Ja, also so hat das schon sehr hautnahe Bedeutung, eine solche Aussage. Noch eine Frage?
Ja, ich hätte noch eine.
Ja?
Wie ist das die persönlich-moralische Verunreinigung unseres Leibes? Weil doch auch unser Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist.
Ja.
Und wenn wir jetzt selber den Tempel verderben, unseren Leib durch Verunreinigung moralisch gesehen.
Ja.
Wie ist da, den wird Gott verderben?
Ja, das ist ja auch so, wenn ein Gläubiger in die Sünde fällt, in der Sünde verharrt, dann kommt er automatisch unter die Zucht Gottes. Und die Zucht Gottes kann sehr weit gehen. In 1. Korinther 5 haben wir so ein konkretes Beispiel von jemandem, der in Ehebruch gelebt hat. 1. Korinther 5. Lesen Sie mal Vers 5. Paulus hat geurteilt, was mit dem geschehen soll.
Einen solchen im Namen unseres Herrn Jesus dem Satan zu überliefern, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist errettet werde am Tage des Herrn.
Ja, also zum Verderben des Fleisches. Das ist göttliche Zucht. Und Gläubige, die wirklich wiedergeboren waren, aber in schwere Sünde gefallen sind, darin verharrt haben, die hat der Herr wieder zurückgebracht, aber die mussten durch schwere Prüfungen und durch schwere Zucht Gottes hindurchgehen. Ein Beispiel ist David im Alten Testament. Er ist zum Ehebrecher und zum Mörder geworden, aber was er dann erlebt hat, dieses Drama, das über seine Familie gekommen ist, das übersteigt alles, alle Vorstellungen. Und das war, obwohl Gott ihm vergeben hatte, er war umgekehrt, aber es war Gottes Zucht über ihn. Und so könnte man viele Beispiele aus der Bibel aufführen, auch zum Beispiel ein Jakob, was der für Umweg in seinem Leben gegangen ist. Die Zucht Gottes hat ihn getroffen, aber weil er ein echter Gläubiger war, ein Wiedergeborener, hat Gott ihn zurückgeführt und am Schluss, das erwähnt ja Hebräer 11 so eindrücklich, hat dieser alte 147-jährige Jakob angebetet über der Spitze seines Stabes. Und durch Glauben hat er die Söhne Josefs gesegnet. Gott ist mit ihm zum Ziel gekommen, aber die Zucht in seinem Leben war wirklich grausam. Wenn man die ganze Josefs-Geschichte denkt und auch den ganzen Betrug um Rahel mit Lea, das ist wirklich schrecklich.
Ja, der 40-jährige Zug durch die Wüste Sinai wäre ja praktisch auch ein Zucht-Gottes-Beispiel für ein ganzes Volk.
Ja, also für ein Kollektiv, ganz genau. Ganz genau. Also das sind alles konkrete Dinge, nicht einfach graue Theorie. Und gibt es noch was? Gut, dann gehen wir.
Ich hätte noch eine Frage zu diesen Doppelgesichtern. Hat das auch noch eine Bedeutung? Auf der einen Seite ein menschliches Gesicht?
Ja, darauf kommen wir.
Okay.
Am liebsten in der Reihenfolge.
Ja, alles klar.
Entschuldigung. Ja?
Ich hätte noch mal eine Frage. Nachdem wir heute in der Christenheit so viele Trennungen und Spaltungen erleben, kann ja eigentlich keiner von uns Christen mehr wirklich sagen, er ist total unschuldig mit an dem Zerfall der Christenheit. Was sollen wir jetzt da tun? Gibt es heute überhaupt noch die Möglichkeit, als Gemeinde zusammenzukommen? Oder müsste heute nicht jeder in der Ecke sitzen und trauern?
Glücklicherweise nicht, weil das Prinzip, eine Ortsgemeinde kann beginnen mit der Mindestzahl von 2 Personen. Da wo 2 oder 3 zu meinem Namen hin versammelt sind, bin ich in ihrer Mitte. Sagt der Herr Jesus in Matthäus 18,20. Also, wenn an einem Ort effektiv nicht mehr möglich ist, biblisch eine Gemeinde darzustellen, dann können schon 2 eine neue Zelle beginnen. Das ist darum eindrücklich, weil die Rabbiner haben für die Entstehung einer Synagoge an einem Ort die Mindestzahl festgelegt von 10 Männern. Das ist der Minyan, der Mindestanspruch, damit in einer Stadt eine Synagoge gebildet werden kann. Ein Privathaus oder was auch immer, das kommt nicht darauf an. Aber der Herr Jesus hat das ganz anders dargestellt, 2 und 3 für eine Gemeinde, für eine Ortsgemeinde. Und darum ist selbst in der Zeit des Zerfalls, ist es immer noch möglich, eben örtlich die Gemeinde darzustellen. Aber wichtig ist, Paulus sagt nämlich nicht, ihr den Korinthern, ihr seid der Tempel Gottes, sondern es ist ohne Artikel, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid, ohne Artikel. Also die Ortsgemeinde ist nicht der Tempel schlechthin, sondern sie ist Gottes Tempel, das heißt, sie hat den Charakter, sie ist Ausdruck des Tempels Gottes, der ja eigentlich weltweit alle Erlösten umfasst. Also universell, alle Erlösten auf der ganzen Erde und auch zeitlich umfassend von Pfingsten bis zur Entrückung. Darum wird in Epheser 2, können wir das auch mal aufschlagen, wird der Tempel Gottes gesehen als etwas, das immer noch im Wachstumsprozess sich dem Ziel annähert. Epheser 2, 19 bis 22.
Also seid ihr denn nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes, aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Jesus Christus selbst Eckstein ist, in welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in welchem auch ihr mit aufgebaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geiste.
Ja, also im Zusammenhang geht es darum, dass Gott Menschen aus dem Judentum und Menschen aus dem Heidentum, die zum Glauben gekommen sind, zusammengefügt hat zu einer Einheit. Und sie bilden nun zusammen diesen Tempel Gottes und der wächst, wohl zusammengefügt, wächst zu einem heiligen Naos, also Tempelhaus im Herrn. Das ist ein Prozess, der immer noch dran ist. Also weltweit, die Gemeinde im umfassenden Sinn ist der Tempel Gottes. Und eine Ortsgemeinde ist immer nur Gottes Tempel, ja? Nicht der Tempel Gottes, sondern Ausdruck davon am Ort. Und selbst wenn durch Spaltung und Zerstörung, durch Irrlehre an einem Ort alles in Brüche gegangen ist, kann man doch wieder beginnen, auf einer biblischen Grundlage 2 oder 3. Aber man kann nicht sagen, wir sind die Gemeinde am Ort. Das wäre vermessen. Denn die Gemeinde am Ort würde ja alle Erlösten am Ort umfassen. Und man kann nicht sagen, der Tempel Gottes, denn es ist nur Ausdruck des universellen Tempel Gottes. Ja?
Kann ein Ehepaar ein Ausdruck sein, eine Ortsgemeinde? Es sind zwar 2 Personen, aber ein Fleisch.
Ja. Gut, du könntest natürlich auch sagen, ein Mann und eine Frau, die nicht verheiratet sind. Aber der Herr spricht ja die Jünger an dort. Und ich würde schon tendieren, dass die Bedeutung ist, dass mindestens 2 Männer sein müssen. Nämlich auch von daher, dass ja die Führung der Gemeinde und die Gemeindeentscheidungen sollen ja nach dem neutestamentlichen Plan Gottes soll die Führung durch Männer ausgeführt werden. Und das würde eigentlich dafür plädieren, dass die Mindestzahl von 2 Männern, aber im Gegensatz zur Synagoge, wo die Mindestzahl 10 Männer waren. Ja. Gut, also gehen wir nach Hesekiel 40 zurück. Wir finden zunächst mal die Vorhalle. Das ist eine Einrichtung, die findet man bei der Stiftshütte nicht. Die Stiftshütte war ja nur aus Heiligem und Allerheiligstem. Aber schon der salomonische Tempel hatte eine Vorhalle. Und dann auch der zweite Tempel zur Zeit des Herrn Jesus hatte eine Vorhalle. Und der Hesekiel-Tempel, der Endzeit-Tempel, wird also auch so dreiteilig sein mit einer Halle. Hier werden erwähnt Säulen. Vers 49. Die markieren also so die Front des Tempels, diese Säulen. Und symbolisieren so die Festigkeit des Tempelhauses. Wir können dazu aufschlagen, 1. Timotheus 3. Vers 14 bis 16. Wer liest?
Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit, der geoffenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit.
Ja, also hier wird die Gemeinde Gottes, das Haus Gottes genannt und bekommt hier diese Qualifikation, dass die Gemeinde Gottes die Stütze und die Grundfeste der Wahrheit sei. Über die Grundfeste sprechen wir jetzt noch nicht, das kommt später. Aber die Stütze, die finden wir dargestellt in diesen Säulen, Frontsäulen. Also die wichtige Aufgabe der Gemeinde ist es, die von Gott geoffenbarte Wahrheit in seinem Wort festzuhalten und in dieser Welt darzustellen. Es ist interessant, dass Paulus Gott im Anschluss daran spricht über das Geheimnis der Gottseligkeit und sagt, Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Das gehört zu den Grundwahrheiten des Christentums schlechthin. Dass Gott Mensch geworden ist. Dass Jesus Christus, der Mensch Jesus Christus, der wahrhaftige Gott ist. Und wir haben weitere ganz grundlegende Wahrheiten des Evangeliums hier genannt. Das gehört dazu, dass die Gemeinde all diese Wahrheiten in Gottes Wort hochhält. Und darum ist es schon eindrücklich zu sehen, wie gerade zum Beispiel die Wahrheit der Menschheit, Gottheit und Menschheit Jesu in einer Person, wie das eigentlich durch die Bekenntnisse seit der alten Kirche über die Reformation bis heute in den großen Bekenntnissen festgehalten worden ist. Das ist Gottes Werk und hat eben etwas zu tun mit dieser Stütze, mit diesen Pfeilern, mit diesen Säulen da im Frontbereich des Tempelhauses.
Was ist denn der Unterschied Säulen an den Pfeilern? Das verstehe ich nicht recht. Vers 49. Und Säulen waren an den Pfeilern.
Ja, also mit Pfeilern wäre zu verstehen, die eigentlich die was zum Mauerbereich gehört. Im Gegensatz eben zu den Säulen. Vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt, Pfeiler, weil man denkt dann sofort an eine Säule, oder? Gut. Übrigens, diese Vorhalle wird auch erwähnt in Joel 2. Und ich weise darauf hin, weil es hier um einen prophetischen Text geht, der den dritten Tempel in der großen Drangsalszeit beschreibt. Also vor der Wiederkunft Christi. Der dritte Tempel wird ja nicht erst gebaut werden, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Hier in Hesekiel haben wir die Zeit, wo der Herr Jesus da ist. Das tausendjährige Reich. Aber der dritte Tempel wird schon davor gebaut werden. Und in Joel 2 wird die große Drangsal beschrieben. Lies jemand Vers 1 zunächst? Vers 1 und 2.
Stoßet in die Posaune auf Zion und blaset Lärm auf meinem heiligen Berge. Beben sollen alle meine Bewohner des Landes. Denn es kommt der Tag des Herrn, denn er ist nahe. Ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und der Wolkennacht.
Ja, das ist die große Drangsal, aber da soll man auf den Tempelberg ins Schofarhorn stoßen und Lärm blasen. Und dann heißt es in Vers 15 bis 17.
Stoßet in die Posaunen auf Zion, heiliget ein Fasten, rufet eine Festversammlung aus. Versammelt das Volk, heiliget eine Versammlung, bringet die Ältesten zusammen, versammelt die Kinder und die Säuglinge an den Brüsten. Der Bräutigam trete aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Gemach. Die Priester, die Diener des Herrn, sollen weinen zwischen der Halle und dem Altar und sprechen, schone Herr deines Volkes und gib nicht dein Erbteil der Schmähung hin, dass sie den Nationen zur Spottrede seien. Warum soll man unter den Völkern sagen, wo ist ihr Gott?
Ja, also hier wird erwähnt die Halle, das ist diese Vorhalle, hebräisch Ulam, und der Altar. Jetzt sehen wir auf unserem Plan dieser Bereich zwischen Halle und Altar. Da werden diese Priester in der großen Drangsal stehen und eine ganz spezielle Gebetsversammlung halten. Der Tempel wird ja entweiht sein durch den Antichrist während der großen Drangsalszeit. Aber wir sehen ganz konkret, wie da ein Tempel steht auf dem Zionsberg, wie von der Halle, vom Altar gesprochen wird und man genau lokalisieren kann, wo die stehen werden. Das nur, um zu zeigen, weil manche sagen, ja, einen dritten Tempel wird es gar nicht mehr, nie mehr geben. Das ist alles nur symbolisch zu verstehen, alles nur auf die Gemeinde zu übertragen. Nun, auf die Gemeinde übertragen, das tun wir auch. Aber wir halten trotzdem daran fest, dass die Bibel ganz konkret von einem künftigen Tempel spricht. Und hier auf dem Foto, auf dem ausgeteilten Blatt, sieht man eingezeichnet das 500 Ellen Quadrat des einstigen Tempels, des salomonischen Tempels und des Tempels zur Zeit des Herrn Jesus. Und weil dieses Quadrat, kann man es erkennen, im Original war es eben rot und darum kommt es im Schwarz-Weiß nicht so deutlich raus. Das Original ist ein Farbbild. Also dieses große Quadrat ist das ehemalige 500 Ellen Quadrat. Und Leni Rittmeier hat das vor ein paar Jahren wieder entdeckt. Und darum weiß man heute, wenn man einen dritten Tempel beginnt zu bauen, wo man exakt auf diesem großen Tempelbezirk die inneren Vorhöfe bauen muss. Aber ich habe ja schon angetönt letztes Mal, dass nach Hesekiel kommt noch ein dritter Vorhof dazu, der noch viel größer sein wird. Der wird nämlich 1,5 auf 1,5 Kilometer sein. Und das kann man heute nicht realisieren, denn man müsste alle Täler auffüllen, rund um den Tempelberg herum. Also in der Zukunft wird man sicher nur im engeren Bereich von Hesekiel höchstens die inneren Vorhöfe wieder realisieren können. Aber jetzt weiß man, wo der Bezirk ist des 500 Ellen Quadrates. Darum, es wird einen dritten Tempel geben, in einer kleineren Form. Und dann, wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt, wird er ausgebaut werden, im vollen Sinn, ganz exakt nach den Plänen von Hesekiel.
Ja? Du hast geschrieben, dass in Israel es eine Gruppe gibt, am Tempelberg, die alles vorbereiten.
Ja.
Also die Priestergewänder und scheinbar auch schon wissen, welche Priester sein werden, die Abstammung nachweisen können. Aber meine Frage ist nun, wollen die einen Tempel bauen nach den Plänen von Ezekiel oder nach anderen Plänen? Wird denn Gott einen Tempel anerkennen, in den sich der Antichrist gesetzt hat.
Also ist so, vieles im Hesekiel-Tempelplan ist schwierig zu verstehen. Das werden wir noch sehen, haben vielleicht beim Lesen schon ein bisschen gemerkt. Manches ist schwierig und so sagt man im Judentum, Elias, der Vorläufer des Messias, muss kommen und uns diese Dinge erklären. Aber wenn wir den Tempel bauen können, bevor der Messias kommt, dann werden wir einfach das bauen nach Hesekiel, was wir verstanden haben. Und das Übrige bauen wir nach den Plänen des zweiten Tempels, wie er früher war. Und so wird also das eine Mischform sein. Und der Herr Jesus anerkannte den Tempel ja auch zu seiner Zeit, nannte das den Tempel das Haus meines Vaters.
Aber er hat ihn verlassen.
Er hat ihn verlassen, aber wenn die Tatsache, dass Gott nun in der Endzeit das Volk wieder aus der Zerstreuung zurückgeführt hat, zeigt schon wieder, wie die Umkehrung nun als Prozess eingetreten ist. Denn der Herr hat damals den Tempel verlassen, das Volk wurde zerstreut in alle Welt. Aber heute sehen wir, das Volk kommt zurück aus der Zerstreuung, der Tempel wird vorbereitet und es wird dann auch die Erweckung kommen, der gläubige Überrest. Und wenn der gläubige Überrest sich an den Tempel macht, wird Gott diesen Tempel offensichtlich anerkennen. Und der Antichrist wird ihn entweihen. Und darum wird nicht mehr geopfert werden können, die Priester werden nur noch zwischen Halle und Altar eben zu Gott um Gnade flehen können. Aber eben das macht so den Bezug von Vergangenheit und Zukunft, diese zwei 500 Ellen Quadrate. Ja, jetzt wollen wir...
Ich habe noch eine Frage. In der Apostelgeschichte 3, da findet man diese Stelle, und zwar bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von welchen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat.
Ja.
Ist ab Kapitel 40, bezieht sich das auf die Zeit von der Wiederherstellung aller Dinge, oder bin ich dann noch etwas zu früh dran?
Nein, es ist so, weil wir haben ja bisher gesehen, Kapitel 33 und folgende, die haben uns gezeigt, wie Gott einen Plan hat, um Israel in einem Prozess völlig wiederherzustellen im Land der Väter. Wir haben gesehen, wie vieles wir von diesen Wiederherstellungsphasen bereits nachweisen können, vor unseren Augen erfüllt sehen. Aber ab Kapitel 40 ist wirklich die Vollendung da. Wir sind nämlich bereits, in Kapitel 37 wird der Messias, der König, genannt, inmitten Israels. Und Kapitel 38 und 39 ist Israel bereits in Sicherheit. Das ist also, der Messias ist bereits zurück. Das ist der letzte Angriff, haben wir gesehen, von Rosh aus dem äußersten Norden. Die Menschheit ist übrigens bereits abgerüstet worden. Darum greifen die mit Waffen an, die man dann nachher verheizen kann. Also die Abrüstung hat bereits stattgefunden und trotzdem wird Russland noch einen Angriff starten. Und dann kommt der vollkommene Zustand. Das vollkommene Friedensreich. Und das ist Kapitel 40 bis 48. Das nimmt darauf Bezug.
Könnte man zum Evangelisieren des Volkes Israel nicht diese Stelle anwenden? Und zwar, dass Gott es nie aufgegeben hat, wirklich das Volk wiederherzustellen und seine Ratschlüsse zur Vollendung zu bringen.
Ja.
Wäre doch eigentlich ideal, um diese Kapitel da...
Ja, natürlich, das sind gute Anknüpfungspunkte, weil das glauben Orthodoxe ja selber auch. Und den Liberalen kann man es ja zeigen, eure Bibel hat sich ja erfüllt. Genau. Aber wir sind also hier, müssen wir uns klar sein, bereits im vollkommenen Reich, das ist also die Zeit der Wiederherstellung aller Dinge nach Apostelgeschichte 3,19. Dieser Ausdruck hat mit Allversöhnung überhaupt nichts zu tun. Ja? Die Zeit der Wiederherstellung aller Dinge ist diese Wiederherstellung hier auf Erden während dem tausendjährigen Reich. Und es ist ja auch auffällig, wir haben doch immer wieder 77 Mal den Refrain gehabt und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. aber das geht nur bis Kapitel 39. Ab Kapitel 40 kommt dieser Ausdruck nie mehr vor. Warum? Ja, und weil Jesaja 11 ja sagt, dass dann während des Reiches wird die Erkenntnis des Herrn die Erde erfüllen, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Darum braucht es das nicht mehr und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Darum kommt das auch nicht mehr vor. Aber zuvor 77 Mal. Ja, jetzt noch etwas.
Die Zahl 77 eine besondere Bedeutung?
Ja, die Zahl 7 ist ja die Zahl der Vollkommenheit. Und 11 mal 7 ist also eine ganz drastische Verstärkung. Oder im Zehnersystem 7,7, ja? Die drastische Verstärkung der Zahl der Vollkommenheit. Ja, jetzt gehen wir zu Kapitel 41. Nach der Pause, da haben wir, wie gesagt, zuerst das Heilige. Es wird hier genannt der Tempel. Das überrascht uns, ja, weil wir würden ja das Wort Tempel brauchen, je nachdem für den ganzen Tempelbezirk oder mindestens fürs Tempelhaus. Aber der Ausdruck Heichal im Hebräischen wird manchmal gebraucht nur für das Heilige. Es ist eigentlich gar kein semitisches Wort, Heichal, sondern ein sumerisches. Das geht zurück auf Egal. Sumerisch ist ja die älteste Sprache, die wir inschriftlich belegt haben, aus der Zeit nach der Sintflut. Egal heißt Haus groß, großes Haus. Und das ist eben der große Saal, und so wird das genannt, das große Haus. Eine Anspielung auf diese ursprüngliche Bedeutung von Heichal findet man in 2. Timotheus 2. Ja, da wird gesprochen über den festen Grund Gottes ab Vers 19. Wer liest?
Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt, die sein sind, und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von aller Ungerechtigkeit. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne, irdene, und die einen zur Ehre, die anderen auch zur Unehre. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werke bereitet.
Noch Vers 22.
Die jugendlichen Lüste aber fliehe, strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden, mit denen, die den Herrn anrufen aus einem Herzen.
Ja, also hier geht es nicht einfach um irgendein Haus, um dein Hausherr, sondern das große Haus, das hier erwähnt wird, das ist eben der Heichal. Das große Haus, das Haus Gottes, der Tempel. Und wir kommen darauf dann zurück, was dieser feste Grund Gottes bedeutet. Das ist nämlich der Fels im Allerheiligsten. Dann haben wir die Tempelgefäße erwähnt, hier goldene und silberne Gefäße, diese vortrefflichen Gefäße im Gegensatz dann zu irdenen und hölzernen. Da haben wir eine Vermischung im Haus Gottes. Aber nur mal, um diesen Begriff anzutönen, das große Haus. Machen wir jetzt Pause bis 20 nach. Noch ein kurzer Nachtrag. Isidor hat ja gefragt wegen den Pfeilern da in Vers 49 von Kapitel 40. Ich lese mal vor, wie es heißt in unserer neuen Schlachterübersetzung. Die Länge der Halle betrug 20 Ellen und die Breite 11 Ellen. Man stieg auf Stufen hinauf und es standen Säulen bei den Türmen. Eine hier, die andere dort. Also diese Pfeiler, das ist das Wort, was wir schon hatten bei den Toreingängen. Die waren ja versehen mit zwei hohen Türmen. Da haben wir ja letztes Mal darüber gesprochen, wie man anhand der Archäologie auch das schön beweisen konnte, dass dieses Wort effektiv Türme bezeichnet. etwas Starkes, darum hat man übersetzt Pfeiler, aber es sind eigentlich Türme. Und im Prinzip entsprechen also diese Türme den Türmen der Toreingänge. Und wenn man also so von Weitem den dritten Tempel sehen wird, so hat man da in der Mitte dieses große Gebäude mit den zwei Türmen, das eigentliche Tempelhaus. Und dann sieht man noch diese weiteren sechs Torgebäude, die das irgendwie wie mit Miniatur nochmals nachbilden. Oder Miniatur, etwas kleiner als das eigentliche Tempelhaus. Und so ergibt sich daraus eben sieben Torgebäude mit den Türmen. Der Name des Herrn ist ein starker Turm, der Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit. Und das eigentliche Tempelhaus ist ja auch ein Haus, das eben durch Eingänge, durch Türen geprägt ist, der einladende Gott. Und so haben wir im Ganzen eigentlich sieben Torgebäude. Aber was auffällt, keinen gegen Westen. Ja? Und es ist interessant, wenn man nach Ägypten geht, Karnak-Tempel, wo liegt der Haupteingang zu den großen Tempeln in Karnak? Auf welcher Seite?
Osten.
Ja. Nein, genau umgekehrt. Ja, genau umgekehrt, wie hier. Ja, genau umgekehrt. Also der Götzenanbeter kommt von Westen her mit seinem Gesicht gegen die aufgehende Sonne. Und die Stiftshütte, der erste, zweite, dritte Tempel, die Tempelhäuser sind immer so eingerichtet, dass man von Osten her kommt und die aufgehende Sonne im Rücken hat. Im Heidentum bedeutet ja die aufgehende Sonne gewissermaßen das Leben des Sonnengottes. Und der Sonnenuntergang spricht vor seinem Tod. Darum sagten auch die Römer Sol Occidit, für die Sonne ist untergegangen, die Sonne ist gestorben. Ja? Und darum es ist also ganz eindrücklich in alle Himmelsrichtungen, aber nicht nach Westen, einfach um deutlich zu machen, das hat mit dem alten Götzendienst nichts zu tun. Und das stellt also architektonisch, bringt das die Botschaft zum Ausdruck, die wir in Jeremia 10 finden. Das ist der einzige Vers in Jeremia, der aramäisch aufgeschrieben ist. Alles ist hebräisch und plötzlich ein Vers aramäisch. Das war die Weltsprache zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Jeremia 10, Vers 11.
So sollt ihr zu ihnen sprechen, die Götter, die den Himmel und die Erde nicht gemacht haben, diese werden verschwinden von der Erde und unter diesem Himmel hinweg.
Jawohl. Kidna temrun, das ist aramäisch, Kidna temrun lehom, Elahaya di Shemaya ve'arka la avadu, yevadu me'ar'a umin techot Shemaya ele. Also, das war der Vers, den man auswendig lernen musste, bevor man in die Gefangenschaft nach Babylon ging. Und das mussten sie den Götzendienern in der Weltmetropole weitergeben. Also all diese Götter, die werden verschwinden, all das, was ihr da macht, wird im tausendjährigen Reich nichts mehr davon übrig bleiben. Und im tausendjährigen Reich wird durch den göttlichen Plan des Ezekiel-Tempels wird hier wirklich die Westseite so abgeschnitten von Zugängen, um deutlich zu machen, Heidentum ist vorüber. Heute ist das Heidentum im Kommen, ja, in unserer christlichen Kultur wieder, voll im Kommen, aber wir wissen, das wird total verschwinden. Heidentum wird einmal out sein, total out, und das haben wir hier im Plan von Hesekiel architektonisch ausgedrückt. Es ist eindrücklich, wenn man zum Beispiel an die Expo geht in der Schweiz, da ist ja sehr viel Architektur im Spiel, und die Leute fragen sich, was drückt diese Architektur aus? Und man kann sie nicht so gut erklären. Ja? Aber wenn man den Hesekiel-Tempel anschaut, wirklich wie alle Details der Architektur, die haben eine substanzielle Botschaft. Das ist nicht einfach Kunst um der Kunst willen und Spielerei, um einfach mal etwas Neues und Fortschrittliches zu zeigen, sondern es geht wirklich da um eine geistliche, substanzielle Botschaft, die architektonisch ausgedrückt wird. Also das als Nachtrag zu den Pfeilern, den Türmen. Und davor eben diese Säulen. Die Gemeinde ist die Stütze der Wahrheit. Nun sind wir beim eigentlichen Tempelhaus angelangt. Da haben wir das Heilige gefunden. Und gleich danach kommt das Allerheiligste. In Verse 3 und 4. Es ist ein Quadrat, 20 mal 20 Ellen. Und eben eindrücklich, Hesekiel tritt nicht ein. Er war ja Priester. Aus Kapitel 1 wissen wir das. Er geht in den ersten Bereich, also ins Heilige geht er hinein, in den Heichal, aber nicht ins Allerheiligste. Da nimmt er die ganz normale alttestamentliche Position ein. Das Allerheiligste war ein verschlossener Raum. Lesen wir dazu den Kommentar in Hebräer 9. Verse 6 bis 8. Liest jemand?
Da aber dies so eingerichtet ist, gehen zwar in das vordere Zelt die Priester allezeit hinein und verrichten die Dienste. In das zweite aber einmal im Jahr allein der Hohepriester, nicht ohne Blut, das er darbringt für sich selbst und für die Verirrungen des Volkes. Damit zeigt der Heilige Geist an, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht offenbart ist, solange das vordere Zelt noch Bestand hat.
Ja, also hier werden die zwei Bereiche des Tempels, Heiliges und Allerheiligstes, als Hütten oder Zelte bezeichnet. Das Heilige ist ein Zelt, das Allerheiligste ist ein Zelt. Das Vordere, das Hintere. Priester gehen also alle Zeit hinein in den ersten Bereich, so wie Hesekiel hier in 41,3. Aber das Allerheiligste ist verschlossen. Eine Ausnahme, einmal im Jahr am Yom Kippur, der hohe Priester, aber nicht ohne Blut. Und der Schreiber des Hebräerbriefes erklärt, darin liegt eine architektonische Botschaft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist zeigt dieses an, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht geoffenbart und noch nicht enthüllt ist. Gott war im Alten Testament der verborgene Gott hinter dem Scheidevorhang im Allerheiligsten. Und erst durch das Sterben des Herrn Jesus, Matthäus 27, da zerriss der Vorhang von oben nach unten, um zu zeigen, jetzt ist der Zugang zu Gott offen. Aber da sehen wir ganz eindrücklich diesen Kontrast. Hesekiel geht nicht hinein. Der Engel geht hinein, vermisst, damit er die genauen Zahlen bekommt. Aber es ist ein geschlossener Bereich. Und nun, neutestamentlich, heißt es in Kapitel Hebräer 10, Vers 19. Wer liest?
Da wir nun Brüder durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns bereitet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt, vom bösen Gewissen und dem Leib gewaschen mit reinem Wasser.
Ja, also neutestamentlich wird nun gesagt, wir haben Freiheit, innere Freiheit, Freimütigkeit zum Eintritt, und zwar bis ins Allerheiligste. Die Beziehung, die der Gläubige heute zu Gott hat, die ist so tief, die übersteigt alle alttestamentlichen Vorstellungen. Man kann sich nicht genug vorstellen, mit welcher Angst der hohe Priester jeweils ins Allerheiligste gegangen ist. Das hatte dazu geführt, dass man ihm ein Seil um den Fuß band, um ihn im Todesfall evakuieren zu können, weil niemand hineingehen durfte. Und heute, dieser Kontrast, da wir nun Brüder Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu. Freimütigkeit heißt also eine innere Freiheit, ohne Angst. Mit Gottesfurcht, ja, aber ohne Angst. Innere Freiheit, wir dürfen so hinzutreten. Und dieser Weg wird hier genannt, der neue Weg. Der Hesekiel kannte ihn nicht. Das ist etwas ganz Neues, durch das Kommen und das Sterben des Messias ist das möglich geworden. Übrigens, das Wort, das hier gebraucht wird für neu, es gibt verschiedene Wörter auf Griechisch für neu. Und das hier ist nicht Neos oder Kainos, Wörter, die verschiedentlich vorkommen. Es ist noch ein weiteres und es heißt, es kommt nur hier vor im NT. Und es heißt ursprünglich frisch geschlachtet. Und dann hat es die Bedeutung bekommen von neu. Aber hier klingt garantiert die Urbedeutung des Wortes nach. Dieser neue Weg, frisch geschlachtet, durch das Opfer des Herrn Jesus. Es ist ein neuer und lebendiger Weg. Weil hier eine lebendige Beziehung zu einem lebendigen Gott von Menschen, die lebendig gemacht sind, neues Leben haben, beschrieben wird. Und diese Freimütigkeit wird in Vers 22 nochmals unterstützt, bestärkt. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens. Und eben mit Herzen, die kein böses Gewissen mehr haben, sondern die Gewissheit haben, das Blut Jesu hat alles, das Opfer Jesu hat alles gut gemacht.
Das ist der Weg von Jesaja 35.
Was meinst du in Jesaja 35?
35, Vers 8.
Aha, das ist ein. Ja, es ist natürlich nicht genau das. Es geht nicht hier um einen Weg im Heiligtum, sondern sonst um eine heilige Straße im tausendjährigen Reich. Und wohl eine Straße, die zum Heiligtum führen wird. Wir werden ja den Stadtplan des künftigen Jerusalems noch studieren, ja. Da kommen wir darauf zurück. Das ist quasi der Weg zum Heiligtum, aber hier in Hebräer haben wir den Weg ins Heiligtum. Geht also viel weiter als was hier.
Darf ich was anderes kommen?
Ja, klar.
Zu dem wahrhaftigen Herzen, weil ich zurzeit sammle, was das Herz betrifft.
Aha,
die
ja.
Operation, ja. Und jetzt bin ich gerade gefragt worden, also ich weiß es, aber ich hätte gern, dass du es erklärst, ob die Seele das Herz bestimmt.
Es ist so, das Herz in der Bibel ist nicht ein Gegensatz zum Verstand, wie in der deutschen Sprache. Wir sprechen über Herz und Verstand, ja? Und sagen, man sollte irgendwie das trennen. Aber das Herz in der Bibel ist einfach der Sitz der Persönlichkeit. Und im Herzen wird gefühlt, im Herzen wird aber auch entschieden. Im Herzen wird auch nachgedacht. Also das Herz ist gewissermaßen einfach das Zentrum der Persönlichkeit, da wo alle Fäden unserer Persönlichkeitsstruktur zusammenkommen. Und so kann man sagen, es ist gewissermaßen der Motor unseres Seins. Genauso wie dieser Muskel hier der Motor ist unseres Daseins. Wenn dieser Muskel aufhört, dann ist es auch mit uns am Ende. Und darum, also Herz im übertragenen Sinn ist das Zentrum der Person und umfasst gewissermaßen Geist und Seele. Das ist ein bildlicher Ausdruck für Geist und Seele. Wo sowohl das Emotionale als auch der Wille und die Persönlichkeit seinen Sitz hat. Dann kommen wir nämlich auch nicht zu dieser komischen Spaltung, dass man Verstand und Emotionen aufsplittert. Das soll auch nicht getrennt sein, sondern das gehört zusammen. Aber wir haben das in unserer Kultur von den Griechen übernommen, das ist gespalten. Und das hat auch dazu geführt, dass man im Rationalismus Verstand über alles und das Gefühl haben ein bisschen belächelt, oder? Und in der heutigen Zeit haben wir den Pendelausschlag auf die andere Seite, der Verstand wird verachtet, denn der hat uns ja nur Probleme gebracht, Umweltprobleme, Ökoprobleme und so weiter. Also, was eigentlich heute noch zählt, das ist die emotionale Erfahrung, aber nicht in einem normalen Bereich, sondern man sucht immer den Grenzbereich des Emotionalen. Und von daher auch diese ganze Jagd nach Ekstase, Drogen, Rockmusik und so weiter. Interessant auch in der modernen Kunst, so ab Picasso sieht man das schon, oft werden die Köpfe ganz klein dargestellt. Ja? Ja. Das Rationale, Verstandesmäßige, das ist out. Das Erlebnishafte, da findet man zusammen, selbst wenn man unterschiedlicher Ansicht ist. Ja? Und das ist eine grundfalsche Haltung, eben das zu trennen. Denn das Gefühl, getrennt vom Verstand und von der Selbstbeherrschung, führt in die Ekstase und ins Unkontrollierbare. Aber Gefühl und Verstand, das gehört zusammen. Am eindrücklichsten hat das Bach zum Ausdruck gebracht. Das ist so eindrücklich, wie da die Verstandeskraft, wenn man die Struktur der Musik, der hat einen Höhepunkt erreicht, der nie mehr überboten worden ist bei Bach. Aber könnte jemand sagen, Bach ist ein Rationalist und der hat nichts, versteht nichts von Gefühlen. Er hat nichts verstanden von Musik. Da ist wirklich beides kombiniert und das ist eigentlich die biblische Haltung. Herz. Beides gehört zusammen und das Gefühl darf sich nicht einfach lösen vom Denken. Sonst sind wir in der Rauscherfahrung drin. Ja. Also das wäre zum Allerheiligsten. Gibt es da noch Fragen? Was bedeutet eigentlich das Quadratische? Wir merken, wir haben immer wieder diese Quadrate, das 500 Ellen Quadrat, darum herum das 500 Ruten Quadrat, 1,5 mal 1,5 Kilometer, und dann so im zentralen Bereich, das Allerheiligste, ein Quadrat von 20 mal 20 Ellen.
Vollkommenheit.
Exaktheit.
Ja, Vollkommenheit. Das in der Geometrie ist, das Quadrat ist die perfekte Harmonie, ja?
Wo ist das hier auf der Zeichnung, das Quadrat?
Also das eigentliche Tempelhaus, hier von rechts nach links Halle, dann kommt Vorhalle, dann das Heilige, 10. Und dann dahinter kommt ein Quadrat, das ist das Allerheiligste. Umgeben ist das Allerheiligste und das Heilige von 30 Zellen, die sind auch mit ganz kleinen Strichlein abgetrennt sind. Der Altar, von dem werden wir noch sprechen, im Zentrum des 500 Ellen Quadrates ist auch wieder ein Quadrat, aber das zeigt etwas ganz Wichtiges. Gehen wir schon mal aus vom Altar. Dort sehen wir, wie Gottes Liebe und Gottes Gerechtigkeit zusammenkommen. In dem Opfer kann Gott zeigen, dass er Liebe ist, denn er gibt Vergebung. Aber er zeigt dort auch, dass er gerecht ist, denn er lässt Sünde nicht ungestraft. Das Opfer muss sterben. Und so haben wir im Quadrat eigentlich diese vollkommene Entsprechung der Liebe Gottes und der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes. Es gibt keine Allversöhnung. Auch da wieder. All diese Quadrate zeigen immer wieder diese Ebenmäßigkeit. Gerechtigkeit und Liebe. Gerechtigkeit und Liebe. Im Ebenmaß. Und das hilft uns eben auch in unserem Leben, dass wir diese Bereiche nicht gegeneinander ausspielen. Die Wahrheit festhalten in Liebe. Epheser 4, Vers 16. Man kann Heute spricht man dauernd, ja, die Liebe ist so wichtig, Liebe ist so wichtig. Und wie wichtig ist sie? Aber wenn die Liebe nicht mit der Wahrheit der Bibel verbunden ist, dann ist es eine Karikatur der göttlichen Liebe. Und so hilft uns eben helfen diese Quadrate uns architektonisch, das so einzuprägen, niemals diese beiden Aspekte des Wesens Gottes gegeneinander ausspielen. Gott ist Licht, 1. Johannes 1. Gott ist Liebe, 1. Johannes 4. Also nicht hat Licht, hat Liebe, ist, das gehört zum Wesen Gottes. Ja, gibt es dazu noch etwas? Zum Allerheiligsten? Dann haben wir in den weiteren Versen 5 und folgende diese drei Stockwerke mit Seitengemächern. Die gab es auch schon im Salomo-Tempel, auch im zweiten Tempel, so rundherum. Und dann, in Vers 8, liest das jemand nochmals vor?
Denn die Länge der Zellen, die zum äußeren Vorhof gehörten...
41,8.
Ah, so ist 41,8.
Ja.
Und ich sah am Haus ein Hochpflaster ringsherum, die Unterbauten der Seitenkammern, eine volle Runde von 6 Ellen in Terrassenhöhe.
Jawohl. Bei mir heißt es, ich sah auch ein erhöhtes Fundament rings um das Haus herum. Die Fundamente der Seitengemächer waren eine volle Rute, das ist 6 Ellen hoch, bis zum Übergang zur Mauer. Es ist also so, rund um das Tempelhaus gab es diese Gemächer auf 3 Stockwerken. Und das alles ruhte auf einem zusätzlichen Fundament, das über die Breite des Tempelhauses noch hinausging. 6 Ellen hoch, das ist 3,15 Meter. Ja, 6 mal 52,5 Königsellen. Nun, was bedeutet wohl diese Auffüllung? Der Untergrund des Zionsberges ist Fels, ein Felsmassiv. Und das geht dann auf die Spitze hinauf. Das ist dieser Fels im Felsendom heute. Da habe ich ja auch schon darüber gesprochen, dass dort das Allerheiligste war. Die Südmauer war auf dem Felsen und die West- und Nordmauer entlang der natürlichen Böschung des Felsens. Und das gibt genau eine Distanz von 20 Ellen. Also das Maß, wie wir es auch hier haben. Aber der Bodenbereich des Heiligen wäre etwas mehr als 3 Meter tiefer. Heute auf dem Tempelberg. Das geht also, der Fels im Felsendom geht dann runter, 3 Meter. Wenn man nun dieses Felsfundament füllt mit Steinlagen, hat man ein zusätzliches Fundament, dann kommt man auf die Höhe von dem Felsen. Im Talmud steht, der Fels war 3 Finger breit höher als der Boden des Heiligen. Also diese Auffüllung gab es auch schon im zweiten Tempel. Die gleiche wie hier. Es gibt also diese Distanz von 3,15 Meter. Das passt auch zu den heutigen Verhältnissen. Nun, wie sollen wir das verstehen? Der Felsmassiv stellt den Herrn Jesus Christus dar. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Matthäus 16, Vers 18. Aber was bedeutet dann diese Steinauffüllung, die wir hier haben? Wir haben gelesen in Epheser 2. Vers 20, liest das nochmals. Jemand vor?
Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn.
Ja, das reicht schon. Also, aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Nun, in 1. Korinther 3, Vers 11 heißt es, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das ist das Felsmassiv. Dann der Fels, die Bergspitze, der Gipfelraum von Zion, das ist der Eckstein. Denn die Mauern waren ja entlang der natürlichen Böschung dieses Felsens ausgerichtet. Wobei Jesus Christus selbst Eckstein ist, hier. Und dann haben wir aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten, das heißt diese riesigen Steinquadern, die man auch schon früher auf das Felsfundament auflegte, um eine Auffüllung herzubringen, um das Heilige dem Allerheiligsten anzugleichen, das entspricht den Aposteln und Propheten. Wenn wir mal schauen in Esra 3, als die Juden aus Babylon zurückkehrten, da haben sie zunächst mal den Altar aufgebaut. Und sofort konnte der Opferdienst wieder neu beginnen. Liest jemand Kapitel Esra 3, Vers 3?
Und sie richteten den Altar auf an seiner Stätte, denn ein Schrecken war auf ihnen vor den Völkern der Länder. Und sie opferten auf ihn Brandopfer dem Herrn, die Morgen- und Abendbrandopfer.
Jawohl. Also ganz exakt am gleichen Ort wie früher wurde der Altar gebaut. Konnte man sofort opfern. Und erst im nächsten Jahr, nach Vers 8, kamen sie wieder, um das Haus Gottes zu bauen. Und was haben sie dann gemacht? Vers 10.
Und als die Bauleute den Grund zum Tempel des Herrn legten, ließ man die Priester in ihrer Kleidung hintreten mit Trompeten.
Ja, das reicht. Ja, also den Grund zum Tempel des Herrn. Was ist dieser Grund? Das ist diese Fundamentauffüllung von 3,15 Meter. Das entspricht also den Aposteln und Propheten. Damit sind gemeint die neutestamentlichen Propheten. Wie zum Beispiel Markus. Markus war kein Apostel, aber er hat unter Inspiration des Heiligen Geistes das Markus-Evangelium geschrieben, darum ist er ein neutestamentlicher Prophet. Das gleiche gilt für Lukas. Kein Apostel, aber ein neutestamentlicher Prophet, der inspiriert durch den Heiligen Geist an der Heiligen Schrift geschrieben hat. Das gleiche gilt für Jakobus, Jakobusbrief, und Judas, Judasbrief. Das sind Apostel und Propheten. Und die bilden gewissermaßen das Fundament. Und die weitere Kirche, die Gemeinde, die als Bau wächst, nach Epheser 2, zu einem heiligen Tempel im Herrn, geht nun aus von diesem gelegten Fundament. Und beachten wir in Offenbarung 22 am Schluss, sagt Johannes, der Apostel, wenn jemand diesem Buch noch Dinge hinzufügt, dem wird Gott von diesen Plagen hinzufügen. Wir haben nichts mehr der Heiligen Schrift hinzuzufügen. Das Fundament ist gelegt. Darauf muss die Kirche gebaut werden. Und wenn nun heute tatsächlich sogar in evangelikalen Kreisen gesprochen wird, wir beten um neue Apostel, dass das Apostelamt wiederhergestellt wird in der Endzeit und das Prophetenamt soll ja auch wiederhergestellt worden sein. Neun Propheten sind ja gekommen und sie haben uns eine große Erweckung für das Jahr 2000 vorausgesagt. Ist nicht gekommen, aber es ist mit den Propheten ist nichts geschehen. Ja, kommen die Propheten und jetzt sollen in der nächsten Phase sollen auch die Apostel wiederkommen. Ja, wir sind keine Neuapostolen. Wir sind aufgebaut auf das Fundament, auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Wobei uns klar ist, sie sind nicht das wirkliche Fundament. Das wirkliche Fundament ist Jesus Christus. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und diese Steinlagen auf dem Felsen, diese Steinauffüllung, das ist die Grundlage des Christentums. Und da bauen wir weiter. Und wenn wir überzeugt sind, mit guten Gründen, dass wir jetzt in der Endzeit leben, dann machen wir nicht nochmals eine Steinauffüllung da oben beim Dach. sondern jetzt hoffen wir, dass bald, möglichst bald der letzte Stein eingefügt wird, damit die Vollzahl der Nationen der Heiden eingegangen sein wird. Also das hilft uns, denke ich, unglaublich, um Epheser 2 richtig heilsgeschichtlich einordnen zu können. Apostel und Propheten, das sind Gaben, die Gott uns gegeben hat für die Anfangszeit. Und auf dieser Steinauffüllung, da müssen wir weiterfahren. Aber wir müssen diese Ämter nicht mehr wiederherstellen oder darum beten in der Endzeit. Und so sehen wir, dass eben gewisse Gaben, die waren für die Anfangszeit, und andere, die sind geblieben bis heute. Ja, dann noch kurz in Hesekiel 41, dass wir doch einen ordentlichen Abschluss kriegen. In den Versen 12, ab Vers 12 wird der abgesonderte Platz beschrieben. Das ist also das Gebäude, der Bezirk links vom Allerheiligsten. Und darauf ein großes Bauwerk auf dem abgesonderten Platz. Und es wird uns nichts erklärt, wozu das war. Aber wir können das herausfinden, denn auch schon im salomonischen Tempelplan gab es ein Westgebäude. Das wurde genannt Parbar. Und dort gab es ein Tor, nicht ein Zugangstor, sondern ein kleineres Tor, das hieß das Tor Shalechet. Das heißt das Tor des Wegwurfs. Da wurde also Unrat, Abfall aus dem Tempeldienst, wurde offensichtlich im Westgebäude gelagert und dann durch das Tor Shalechet hinausgetan. Und da sehen wir, das ist eine ganz wichtige Einrichtung. Es entsteht in der Gemeinde Unrat. Und der muss auf den abgesonderten Platz und dann raus. In unserem Leben entsteht Unrat. Und wenn durch unsere Türen, Augen, Ohren, Unrat hineinkommt, dann muss der wieder raus. Da brauchen wir diesen abgesonderten Platz und das Tor Shalechet, um den Unrat hinauszutun. Also wir können da das Prinzip von 1. Johannes 1, Vers 9 erkennen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das gehört zum normalen Christenleben, zum normalen Gemeindeleben. Dass Unrat da ist, ist nicht überraschend, aber der Unrat muss raus. Über das Westgebäude. Und weiter. Lesen wir in Vers 17. Vielleicht können wir dann nächstes Mal noch auf ein paar Details zurückkommen. In Vers 17. Am Schluss, alles hatte seine Maße. Wir sehen, all diese Gebäude werden uns angegeben, all die Größen, Mauerdicken und so weiter. Und dann heißt es, alles hatte seine Maße. Und das ist eine wichtige Sache. Die Gemeinde ist nicht ein Fantasieprodukt der Organisationstüchtigen, sondern Gott hat uns ganz klare Maßregeln gegeben in seinem Wort und die müssen wir bei der Umsetzung eben beachten. Alles hatte seine Maße. Und so müssen wir das Neue Testament lesen im Blick auf die Gemeinde. Alles hatte seine Maße. Dass wir Gottes Vorgaben eben beachten und danach bauen. Ja, jetzt wäre es vielleicht zu schade, wenn wir jetzt noch sprechen würden über die Cherubim, die zwei Gesichter. Die Frage kam ja am Anfang, verschieben wir das noch auf nächstes Mal. Und dann dieser Altar im Heiligen, Vers 22. Da kommen wir nächstes Mal darauf zu sprechen und gehen dann weiter zu Kapitel 42 mit den Wohnungen im Haus des Vaters, die Zellen der Priester. Gibt es zum Schluss noch vielleicht eine ganz wichtige Frage, die man nächstes Mal nicht mehr so gut anhängen kann?
Ich habe mal eine ganz wichtige Frage, und zwar, wenn doch der neue Tempel gebaut wird, wenn Jesus da ist, wozu wurden denn Opferstätten und alles das noch gebraucht?
Also diese Opfer, auf die wir übrigens in den weiteren Kapiteln noch ausführlicher zu sprechen kommen, die sind nicht die mosaischen Opfer. Denn, obwohl es sich um Tieropfer handelt und Brandopfer, Sündopfer, Friedensopfer, sie unterscheiden sich in den Angaben und in den Bestimmungen von den Angaben im Gesetz Mose, 3. Mose 1 bis 7. Das heißt also, mit anderen Worten, der alte Bund vom Sinai wird nicht wiederkehren. Aber Gott macht ja einen neuen Bund mit Israel, Jeremia 31, Vers 31. Und er sagt dort ausdrücklich, werde ihn schließen mit den 12 Stämmen Israels, also nicht mit der Gemeinde. Nirgends steht, dass Gott den neuen Bund mit der Gemeinde schließt. Obwohl wir Nutznießer des neuen Bundes sind und beim Abendmahl denken wir daran, dies ist mein Bund. Das ist der neue Bund in meinem Blut. Wir haben den Segen des neuen Bundes bereits jetzt. Aber Gott wird in der Zukunft den Bund mit Israel schließen. Und diese Opfer hier sind die Opfer des neuen Bundes mit Israel. Also man muss, das ist wichtig, man muss keine Angst haben, der alte Bund vom Sinai kommt nicht mehr. Hebräer 8 sagt, dass Gott ihn alt gemacht hat und was alt ist, veraltet und verschwindet. Aber die Opfer des neuen Bundes, die werden kommen als Erinnerung an Golgatha. Jetzt haben wir das Abendmahl als Erinnerung. Ihr verkündigt den Tod des Herrn, bis er kommt, 1. Korinther 11. Und wenn der Herr kommt zur Entrückung der Gemeinde, dann wird nachher die Erweckung in Israel erfolgen und damit auch das Aufblühen des dritten Tempels. Und der Überrest wird in den Opfern, die wieder eingeführt werden, ein Gedächtnis an das Opfer des Messias erkennen. Da gehen ihnen plötzlich die Augen auf, das, was ihnen eben verborgen war, obwohl sie so nahe wären an der Wahrheit. Ich habe gerade vor einiger Zeit wieder gelesen, ein Zitat aus einem rabbinischen Werk aus dem Mittelalter. Das schreibt ein Rabbi in seinem Buch Schnei Luchot, die beiden Gesetzestafeln, spricht er von der Erlösung durch das Blut des Messias. So klar. Diese Begriffe sind im Judentum bekannt. Aber wo sind die Konsequenzen? Und wenn der Überrest durchbricht und plötzlich sieht er, das ist dann eigentlich das, was unsere Väter ja auch geglaubt haben. Nur haben sie eigentlich den Durchbruch nicht gehabt. Dann werden sie die Opfer ganz neu eben sehen als Symbole, als Gedächtnisse an das bereits geflossene Blut des Messias. Ja, dann wollen wir noch beten zum Schluss.